Es ist wirklich schön, hier zusammen zu sein und zu singen über die Liebe, die wir zu Jesus haben. Und ich empfinde es immer wieder als so einen großen Segen, dass wir ja einfach singen können, einfach mit Jesus reden können, dass wir keine Hürden überwinden müssen. Jesus hat alle Hürden überwunden, die es gibt. Und ja, das wünsche ich mir auch für uns heute Abend, dass Jesus unsere Hürden, die wir vielleicht in unserem Herzen noch haben, dass er die niederwalzt mit seiner Liebe. Ohne gewaltsam irgendwas zu zerstören, einfach, dass er das ja, wegnimmt, was uns hindert, an ihm dran zu bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, was uns immer wieder, wie Stefan gesagt hat, so ja, auf kostbare Weise erinnert. Bitte dich darum, dass du diese Zeit zusammen jetzt segnest, Herr. Amen. Also, wie nicht anders zu erwarten, Römer 2. Wir lassen nicht locker, auch wenn es schwer ist. Letztes Mal haben wir gesehen, es sind alle schuldig. Darum geht es in diesen ganzen Kapiteln hier, Römer 1 bis 3 eigentlich. Das ist das Thema, was sich da durchzieht. Und letztes Mal ging es darum, dass hauptsächlich die Nichtjuden, die aber das Gesetz kennen, schuldig werden. Nämlich dadurch, dass sie das Gesetz nicht halten, zum Beispiel. Und heute geht es um zwei andere Gruppen, zumindest teilweise. Stefan wird da bestimmt nächste Woche anknüpfen. Einmal diejenigen, die überhaupt gar kein Gesetz kennen, die überhaupt keine Ahnung haben, die niemals die Bibel oder die fünf Bücher Mose, die Tora der Juden überhaupt nicht gehört haben, gar nichts davon wissen, völlig isoliert sind und ja, wo ihnen nie jemand was gesagt hat. Das ist immer eine spannende Frage. Wie wird diese Gruppe von Menschen durch Gott beurteilt? Was ist da der Maßstab? Und da steigen wir gleich mal ein, in 2 Vers 12. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Also ganz einfach. Entweder du sündigst ohne Gesetz, dann bist du ohne Gesetz verloren, oder du sündigst unter dem Gesetz, dann bist du, wie es hier schreibt, durch das Gesetz gerichtet. Klingt erstmal einfach. Ist aber immer noch ein heikles Thema, finde ich. Wenn man sich jetzt die ganze Situation so vergegenwärtigt, und Paulus macht das hier sich auch nicht so einfach. Er schreibt nicht, ja, alle sind verloren, sondern er erklärt es noch ein bisschen. Gott ist hier, wie es auch in dem ersten Abschnitt von Kapitel 2 war, nicht irgendwie parteiisch oder voreingenommen. Überhaupt kein bisschen. Gott ist ganz neutral und ja, er beurteilt gerecht. Das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Er richtet nicht nach seinem Gutdünken und sagt, jetzt habe ich gerade mal schlechte Laune, die nächsten 1000, die vor meinen Thron treten, gehen alle zur Hölle. Überhaupt nicht. Er ist gerecht. Und er ist so gerecht, das könnten wir nie sein. Und bei Gottes Gerechtigkeit kann sich niemand hinterher beklagen und sagen, ja, aber du hast doch. Und warum konnte ich nicht? Und diese ganze Argumentationskette, die wir so gerne aufbauen, die wird es nicht geben. Das ist bei Gott keine Revision möglich. Im Gerichtsverfahren geht das meistens, manchmal auch nicht. Dann wird es halt ausgeschlossen durch den Richter oder durch irgendwelche Bestimmungen. Aber meistens kann man dann auch sagen, nee, ich rufe aber eine höhere Instanz an. Das ist bei Gott nicht möglich. Er ist die höchste Instanz. Und wir brauchen als Menschen dieses Gesetz von Mose, um zu wissen, was richtig ist. Schreibt er hier, dieses Gesetz ist eigentlich gut, wir müssen es einhalten, dann sind wir gerecht vor Gott. Einfache Sache. Ja, okay, wir müssen es einhalten, ist die eine Sache, aber wir brauchen es, um zu wissen, was gut und richtig ist. Das ist wiederum die andere Sache. Was ist denn jetzt wiederum mit denen, die überhaupt kein Gesetz kennen? Darum geht es in diesem Abschnitt hier gerade. Und da können wir ganz weit zurückgehen in der Bibel. 1. Mose 3, der Sündenfall. Adam und Eva kannten kein Gesetz von Mose. Da war das Gesetz noch nicht geschrieben. Aber es wird beschrieben in 1. Mose 3. Lass uns mal ganz kurz dahin gehen, auch wenn ich das eigentlich überspringen wollte. Ich finde es doch ziemlich wichtig. Es wird hier geschrieben, 3 Vers 5, dass die Schlange sagt, Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das Letzte ist hier das, worauf es mir ankommt. An dem Tag, wo sie von diesem verbotenen Baum essen, werden sie das Gute und das Böse erkennen. Und die Schlange hat hier nicht komplett gelogen. Die Schlange hat hier Gutes mit Schlechtem gemischt, das Richtige mit dem Falschen. Das ist immer noch die Taktik heute. Ein bisschen was Gutes und ein bisschen was Schlechtes aber noch hinten dran. Und das gibt es nur im Paket. Die Schlange sagt hier, eure Augen werden aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Und das Gute und Böse, das steht in Vers 22, wenn wir da mal weiterblättern, das trifft sogar ein. Nach dem Sündenfall, Vers 22, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und so weiter. Also Gott sieht hier und sagt es sogar, es ist so geworden, sie erkennen Gutes und Böses. Und das ist nicht mit Gesetz, das ist nicht mit den Vorschriften von Mose, sondern das ist aus sich selber, ja. Wie kann man das beschreiben? In Vers 13 von Römer 2 spielt Paulus hier auf das Vorlesen an. Es sind nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes. Und das ist ganz zentral. Denn wenn man das Gesetz tut, ohne es zu kennen, ist das auch in Ordnung. Das ist zwar nicht einfach, das Gesetz zu tun, Menschen unmöglich, aber vielleicht kann man einen Teil davon tun. Auch nicht so, dass man Gerechtigkeit dadurch erlangt, das will ich dadurch nicht sagen. Aber es gibt Menschen, die kennen Gott nicht und handeln doch teilweise entsprechend seinen Vorschriften, mehr als andere, die Gott kennen oder zumindest sagen, dass sie ihn kennen würden. Und das ist so wichtig. Das ist hier allerdings, wie immer beim Gesetz, vielleicht zu vergleichen mit erwischt werden beim Rot über die Ampel fahren, meinetwegen. Man hat es nicht bemerkt, da steht irgendwie eine Polizeistreife, Mist. Und man fährt meinetwegen am Königsworter Platz oder so, da ist die Ampelphase total kurz. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich da mit dem Auto durch muss. Da fährt man aus Versehen gerade noch so bei dunkelgelb, hellrot über die Ampel rüber. Und direkt hinter dir ist ein Polizeiwagen. Und der fährt leider auch noch durch bei Rot. Und hält einen dann an und man kann sich dann nicht rausreden und sagen, ja, aber das war doch das erste Mal jetzt gerade. Oder wenn man nicht aus Hannover kommt, ich bin doch das erste Mal hier. Bin das erste Mal hier bei Rot über die Ampel gefahren. Man ist genauso schuldig, wie wenn man schon 100 Mal darüber gefahren ist, absichtlich. Die Schuld ist genau die gleiche. Einmal erwischt werden, ist schuldig. Und man kann sich da nicht irgendwie rausmanövrieren. Und genauso ist es bei Gott. Auch wenn Paulus hier sagt, die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden, das schließt schon mal alle aus. Das ist das Problem dabei. Das Gesetz ist nicht dazu da, dass wir es einhalten eigentlich. Das ist nicht das Ziel des Gesetzes. Das Gesetz ist dafür da, dass wir ja eigentlich zu Jesus getrieben werden, dass wir einsehen, wir können es nicht halten. Wir sind dazu nicht in der Lage, völlig untauglich. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, man kann mit Gott nicht gut argumentieren. Er hat immer recht. Das macht das ein bisschen einseitig. Gott kennt sogar alle unsere Gedanken. Wenn man vielleicht vor dem Richter steht, dann ist man verführt, manchmal zu sagen, ach, das habe ich gar nicht so gemeint. Das kann man vor Gott auch nicht sagen. Gott weiß ganz genau, wie man es gemeint hat. Noch bevor man es überhaupt gemeint hat. Und wie kann man das Ganze jetzt anwenden hier? Was redet hier Paulus über das Gesetz, wenn es eigentlich um die Leute geht, die ohne das Gesetz jetzt vor Gott stehen? Wenn es um diese Gruppe von Menschen geht? Lesen wir einfach weiter, 14. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Diese Leute, die überhaupt keine Ahnung vom Evangelium haben oder auch nur vom Gesetz, egal, die haben immer noch ein Gewissen. Und das ist nicht nur anerzogen, wie manche Leute lehren, sondern das ist von Gott gegeben dafür, dass wir Gutes und Böses unterscheiden. Das haben wir. Das kann man vielleicht durch Erziehung verbiegen. Das kann man auf komische Abwege lenken. Dadurch, dass man immer wieder gegen sein Gewissen handelt, kann man sein Gewissen zum Schweigen bringen. Das ist möglich. Aber man hat es. Und die Nationen, die hier beschrieben werden, Anfang von Vers 14, das sind jetzt diese Heiden, diese Nichtjuden, die das Gesetz halt überhaupt nicht kennen. Und sie halten es, kennen es aber nicht. Das ist hier die hypothetische Situation. Wenn das so wäre, was wäre dann? Wenn sie instinktiv richtig handeln, trotzdem sie es alles nicht kennen und nicht wissen, durch ihr Gewissen angeleitet, so zu handeln, dann ist Gott immer noch gerecht. Das Gewissen ist allerdings hier nur ein Indikator, wie ich eben sagte. Ich weiß nicht, kennt ihr Indikatoren? Ich hatte in der Schule Chemie und da hatten wir immer so ein Papier, das hat man dann immer reingehalten und dann hat sich das verfärbt. Und dann wusste man, ist das eine Säure oder ist das eine Lauge? Es gibt dieses eine ganz bekannte Lackmus, das ist entweder rot oder blau, glaube ich. Und wenn man es reinhält, dann weiß man ganz genau, wird es entweder rot oder wird es blau. Das eine oder das andere. Okay, es gibt auch noch lila dazwischen, will ich nicht leugnen, wenn es gerade an der Grenze ist zu kippen. Aber es ist einfach nur ein grober Anhaltspunkt. Man kann nicht sagen, das hat jetzt den pH-Wert von 3,148. Durch einen Indikator kann man nur sagen, ja oder nein. Und so ist es auch mit dem Gewissen. Das ist nur ein grober Anhaltspunkt. Aber man sieht etwa, wo man sich befindet. Ist es rot oder ist es blau? Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Und das Gewissen sagt uns, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, häufig, es ist im tiefroten Bereich. Und ja, wir wissen es instinktiv. Gott hat uns das Gewissen gegeben. Und das kann dann auch eigentlich, wenn wir das jetzt wissen, nicht überraschen, dass eigentlich fast alle Völker überall verstreut auf der Erde so ziemlich die ähnlichen Moralvorstellungen haben. Jetzt unterschiedlich streng ausformuliert oder unterschiedlich angewendet vielleicht. Aber in allen Völkern gibt es diese elementaren Sachen. Du sollst nicht morden, nicht stehlen, kein Ehebruch und so weiter. Diese ganzen Sachen sind da. Und die sind nicht durch das Gesetz da, weil teilweise kennen die Völker das Gesetz nicht. Und ja, wenn wir diesem Gewissen jetzt das Gesetz mal gegenhalten, also wenn wir sagen, das Gewissen entspricht dem Gesetz, dann können wir auch sagen, mit Paulus, das Gewissen ist anstelle des Gesetzes, wenn wir das Gesetz nicht haben, auch unser Zuchtmeister, wie es in Galater heißt. Ist vielleicht ein altes Wort, aber ich finde, es trifft zu. Lass uns mal dahin gehen, Galater 3. Ab Vers 21 in Kapitel 3. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Oder, wenn wir das Gewissen hier betrachten, aus dem Gewissen. Also wenn man immer entsprechend seinem Gewissen handelt. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz oder dem Gewissen verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter unserem Zuchtmeister, denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Vers 24 ist hier essentiell. Das Gesetz, und wenn wir das gleichsetzen für das Gewissen, dann ist das Gewissen auch unser Zuchtmeister auf Christus hin. Es soll uns nicht gut machen. Es ist nicht dafür da, dass wir perfekt sind. Das schaffen wir einfach nicht. Jetzt ohne zu sagen, wir haben gar keine Schuld, wir können es ja nicht. Wir haben die Schuld, wir schaffen es nicht. Aber es ist auch nicht dafür da, dass wir es alles einhalten. Es ist dafür da, dass es uns zu Jesus hintreibt. Und das ist auch eigentlich das Einzige, was uns davor bewahrt, wahnsinnig zu werden. Wenn wir immer versuchen, nach dem Gesetz oder auch nur nach unserem Gewissen zu leben, wir verstoßen so häufig dagegen, absichtlich oder unabsichtlich. Wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und genau diese Schuld, diese Sünde, die uns von Gott trennt, die hat Jesus weggenommen. Und nur deswegen können wir überhaupt bestehen. Und ich finde in dem Zusammenhang auch in Hebräer einen einzigen Vers, Hebräer 10, Vers 22. Finde ich sehr gut. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der Vers hat so viel in sich. Das sind nur ein paar Worte, aber diese paar Worte können schon so viel aussagen und uns schon so in die richtige Richtung treiben. Wenn wir es zulassen, dass das Gesetz oder das Wort Gottes unser Zuchtmeister wird. Unsere Herzen werden besprengt und dadurch gereinigt vom bösen Gewissen oder auch vom schlechten Gewissen, wenn man das vielleicht so übersetzen will. Und es ist nicht nur einfach ein Zudecken, es ist eine Reinigung. Wenn man Sachen in die Reinigung gibt, dann kriegt man ja hinterher auch nicht Sachen mit ganz vielen Flicken drauf wieder, wo es einfach nur übernäht wurde oder überklebt. Nein, es wird gereinigt. Der Schmutz wird rausgemacht. Und hinterher ist es wieder ohne Schmutz, so wie man es vorher gerne gehabt hätte. Und es ist in Wahrhaftigkeit, in Aufrichtigkeit hier, dass wir hinzutreten zu Jesus. Wir müssen vor uns selbst schon aufrichtig sein. Wir können nicht sagen, ich bin so ein bisschen sündig, ein bisschen schlecht. Die volle Wahrheit ist, wir sind voller Sünde, von oben bis unten. Und wir kommen da nicht raus ohne Jesus, ohne seine Gnade. Und er nimmt uns nicht nur hier das schlechte Gewissen, wie ich eben sagte, er nimmt uns die Schuld, die dafür die Ursache ist. Und das ist, wie wenn man zum Arzt geht und der verschreibt einem nicht eine Kopfschmerztablette, sondern das richtige Medikament, um die Ursache zu beheben. Und nicht um die Schmerzen zuzudecken und zuzukleistern. Ja, man muss an die Ursache rangehen. Und das, was wir als schlechtes Gewissen oder schlechtes Gefühl vielleicht manchmal haben, das ist nur ein äußeres Symptom für die Schuld, für die Sünde, die uns von Jesus trennt, von seiner Liebe. Und man kann sich also nicht rausreden. Alle kennen dadurch, was wir eben gelesen haben hier, entweder das Gesetz selber oder aber auch das Gewissen, was dem Gesetz in vielerlei Weise entspricht. Und wenn man jetzt weiterguckt, insbesondere kennen das Gesetz natürlich die Juden. Jetzt wendet Paulus seinen Schwerpunkt ein bisschen um. Jetzt geht er hier nur auf die Juden ein erstmal. Der Anfang von Kapitel 2 war so ein bisschen allgemein, eher so auf die Leute, die nicht unbedingt unter dem Gesetz stehen. Aber jetzt geht er ganz konkret hier auf die Gruppe von Juden. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, es ist hier, der Anfang von Römer ist so eine Art Gerichtssaal. Es wird hier gerade die Anklageschrift verlesen. Und bisher Kann man sich so vorstellen, saßen die Juden eher so im Zuschauerraum und haben vielleicht so ein bisschen gesagt, ja, die werden gleich verurteilt werden. Und jetzt werden sie aber auf die vordere Bank geholt, auf die Bank der Anklage. Die sind die Angeklagten auch. Lesen wir einfach weiter, ab 17. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Okay, erstmal soweit. Das ist ja schon mal eine ziemliche Herausforderung. Ich glaube, dass Paulus das hier nicht ganz ernst meint, vielleicht eher so mit einem zwinkernden Auge. Er macht hier deutlich, wie die Situation der Juden ist. Es war nicht bei allen, das sage ich nicht, aber doch an vielen Stellen, insbesondere bei den Pharisäern, sieht man das immer wieder in den Auseinandersetzungen mit Jesus. Es war so viel Stolz da, Gottes auserwähltes Volk zu sein, wobei das an Gott lag und nicht an dem Volk. Das sagt er an ganz vielen Stellen. Also, was ist das für ein Volk? Ich habe es zwar auserwählt, aber was ist es? Ein kleines Häuflein. Es ist nichts Besonderes. Aber dieser Stolz ist doch da gewesen bei manchen. Ich bin ein Jude und kein gottloser Heide. Das kann man auch in diesem Gleichnis sehen, was Jesus erzählt hat. Von dem, was weiß ich, was es war. War es ein Pharisäer und ein Zöllner? Dieser Pharisäer, der vorne steht und das Gesicht erhebt und zu Gott sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen schlechten Leute. Oder zum Beispiel dieser Zöllner da hinten. Und der Zöllner steht ganz hinten und wagt nicht, das Gesicht zu erheben und zu sagen, ich bitte dich Gott, sondern er schlägt das Gesicht nieder und ist total demütig und zerbrochen vor Gott. Und Jesus sagt über diesen Zöllner, dass er gerechtfertigt ist. Daraus, wie er zu Gott kommt und der Pharisäer nicht. Und diese Selbstgerechtigkeit hier, wie man es in Vers 18 und 17 zum Beispiel, wenn man sich Gottes rühmt, oder Vers 18, den Willen kennt und prüft, worauf es ankommt, wenn man das alles macht. Ich meine, wer kann das schon von sich sagen, dass er das immer macht? Jeder ist doch mal klein und jeder ist mal aufsässig und jeder gehorcht seinen Eltern nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, man kann vor sich selber nicht bestehen. Jeder kennt sich selber ziemlich gut eigentlich und ja, man weiß ganz genau, es ist keine Möglichkeit da, wenn man sich neutral prüft, vor Gottes Gesetz. Jeder hat das Gesetz gebrochen. Und diese Selbstgerechtigkeit der Juden, die er hier anprangert, die sagt aber, ich habe das Gesetz und bin dadurch gerechtfertigt vor Gott. Dem geht Paulus gleich hiergegen an und sagt, eigentlich schon vorher, nämlich in Vers 13, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter werden gerechtfertigt werden. Also wenn ein Jude sagt, ich habe das Gesetz Gottes und bin deswegen gerecht vor Gott oder gerechtfertigt, das stimmt nicht. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn man das Gesetz Gottes hat, dann ist man auch schuldig, es anzuwenden und es zu halten. Genauso sind wir, die wir hier in Deutschland leben, schuldig, das deutsche Gesetz anzunehmen und zu halten. Und wenn wir es nicht machen, sind wir schuldig und werden unter Umständen vor Gericht gestellt oder müssen Strafe zahlen oder irgendwas. Aber diese Selbstgerechtigkeit hier sagt eben genau das Gegenteil. Ich höre, wieder dieser Hinweis auf das Hören des Gesetzes, was im Gottesdienst der Juden so häufig gemacht wurde. Es wurde immer aus dem Alten Testament gelesen. Und deswegen schon allein die Gerechtfertigung. Was aber nicht stimmt. Trotzdem fühlen die Juden sich manchmal geistlich überlegen, wie er es hier anprangert. Aber tatsächlich waren sie ja auch was Besonderes. Da ist ja nicht alles dran falsch. Sie waren ja Gottes auserwähltes Volk. Sie sind es ja immer noch. Sie sind aber trotzdem auch immer noch unvollkommene Menschen. Und Menschen, die auch mal versagen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, wie ich eben gesagt habe, für Überheblichkeit oder Selbstgerechtigkeit. Durch das Gesetz und den Bund Gottes kennen sie zwar seinen Willen, wie es in Vers 18 steht, sie kennen den Willen und prüfen, worauf es ankommt. wenn wir ein bisschen nach vorne gucken, das stimmt ja auch. Die Juden kennen das Gesetz Gottes und haben deswegen schon mal einen Vorteil. Ich greife jetzt ein ganz bisschen vor, 3 Vers 2 oder 3 Vers 1 erstmal. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das sieht Paulus hier ganz klar. Die Juden haben dadurch einen Vorteil. Sie haben es zuerst gewusst, aber in gewisser Weise ist das auch ein Nachteil. Sie haben es zuerst halten müssen. Und sie müssen es auch zuerst immer noch halten. In die Freiheit und in die vollkommene Freiheit, die Jesus gibt, kommen sie nicht durch das Gesetz oder durch das Halten des Gesetzes. Ist nicht möglich. Wie ich vorhin gesagt habe, dazu ist es auch eigentlich nicht gedacht. Es kommt hier auf die Motivation an. Wenn man Gottes Willen kennt, wie es in diesen Versen hier steht, und prüft, worauf es ankommt, und ein Leiter der Blinden sein möchte und ein Licht derer, die in Finsternis sind, und ein Erzieher der Törichten und ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Also wenn man diesen Anspruch hat und ist dabei aber trotzdem demütig und sieht sich in seiner eigenen Position vor Gott und sieht, dass man es eigentlich nicht kann, dass man diese Ansprüche nicht erfüllen kann ohne Gott, dann hat Gott da überhaupt kein Problem mit. Wenn man in der Demut ein Lehrer sein möchte, wenn man in der Demut anderen helfen möchte, dann ist da nichts Schlimmes bei. Wenn man allerdings sich dahinstellt und sagt, ich kann es und alle mir nach, ich weiß, wo es lang geht, dann ist das ein Problem. Das kann Gott nicht gutheißen. Das verurteilt er aufs Schärfste. Und diese ganzen Sachen sind eigentlich an sich auch gut. Warum nicht? Leiter der Blinden, das ist ein guter Job. Das brauchen wir. Es gibt so viele Blinde. Jetzt nicht nur körperlich gesehen. Und Lehrer der Unmündigen, warum nicht? Das sind gute Sachen. Es gibt viele Lehrer bei uns in der Gemeinde, das finde ich sehr gut. Die Lehrer der Unmündigen, der Kinder. Das Problem ist allerdings hier, dass wir es auch tun müssen. Denn das war bis eben nur ein halber Satz eigentlich. Von Vers 17 bis Vers 20 ist nur ein halber Satz. Wenn das jetzt alles also stimmt und die griechische Form hier ist ein Konditionalsatz erster Ordnung, für alle, die es irgendwie interessiert. Interessiert euch nicht? Okay. Aber die Bedeutung, dass es ein Konditionalsatz erster Ordnung ist, heißt, es wird angenommen oder vorausgesetzt, dass das alles hier stimmt. Das ist kein Wenn im Sinne von falls, sondern das ist ein Wenn im Sinne von so ist es und darauf folgt. Darauf geht Paulus jetzt hier ein. Vers 21. Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Und darin kommen wir alle doch immer wieder zu kurz. Nicht nur die Juden, an die das hier gerichtet ist. Es geht hier darum, konsequent zu sein. Mit seinen eigenen Aussagen, wenn wir Lehrer der Blinden sind oder Leiter der Blinden, Lehrer der Unmündigen und so weiter, ein Licht in der Finsternis, dann müssen wir nicht nur anderen predigen, dann müssen wir es selber tun vor allem. Zuerst uns selber predigen und dann vielleicht andere noch. Wir haben, wenn wir Lehrer sind, eine hohe Verantwortung. Und das hat auch Jakobus erkannt. Und ein ganz kurzer Sprung noch zu Jakobus 3 vielleicht. Ab Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Also vielleicht doch nicht so gut, diesen Beruf zu ergreifen. Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Also ist hier das Motto, gerade die Lehrer müssen es eigentlich richtig machen. Gerade die, die anderen sagen, wie es richtig ist, die sind schuldig, es selber vorzuleben. Und das ist eigentlich, was einen guten Lehrer ausmacht. Das ist das, was überzeugt. Nicht, dass einer viel redet oder vielleicht auch gut redet. Das ist überhaupt kein, also das ist kein Argument eigentlich. Das Argument ist, wenn man sieht, er tut selbst das, was er redet. Er steht zu seinem Wort. Und das ist nicht immer einfach. Das ist eigentlich fast nie einfach, würde ich sagen. Selbst zu dem stehen, was man anderen sagt. Und es geht hier nicht mal um die Irrlehrer oder so. Es geht hier um die guten Lehrer. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Und ja, diese Liste von Anklagen, die wir hier sehen an die Juden, die ist nicht gerade kurz. Aber sie ist auch nur ein Beispiel. Sie ist nicht erschöpfend. Er ist hier, der Paulus, ein sehr guter Rhetoriker wieder und stellt hier wieder irgendwelche Fragen, die natürlich alle die Antwort schon in sich haben. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch und so weiter. Nach der Bergpredigt könnte man jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen oder würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, selbst der Gedanke an diese ganzen Sachen, wenn man es plant oder sich ausmalt, dann ist es auch schon Sünde. Jesus hat das noch viel krasser formuliert. Jesus hat gesagt, es kann sich keiner rausziehen im Grunde. Keiner kann von sich sagen, ich bin ohne Sünde. Und das haben sogar die Pharisäer an einer Stelle eingesehen. Nämlich an der Stelle, wo Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Es hat keiner einen Stein geworfen, keiner war ohne Sünde. Und das haben alle eingesehen. Das war offensichtlich. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie ehrlich die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch alle anderen natürlich hier waren, an dieser Stelle. Keiner hat den Stein geworfen, keiner hat von sich sagen wollen, ich bin ohne Sünde. So in der Öffentlichkeit. Was hier angeprangert wird in dieser Stelle, das ist aber eigentlich nicht die Sünde, sondern das, was dahinter passiert. Er sagt jetzt hier nicht, ihr dürft diese ganzen Sachen nicht machen, sondern, wenn man am Vers 17 diese ganzen Verse mit einbezieht, du sagst, du bist ein Jude und du hast das Gesetz Gottes und du möchtest ein Leiter der Blinden sein und so weiter. Und du möchtest andere lehren. Und tust aber selber nicht mal die grundlegenden Dinge. Diese ganzen Sachen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, das sind alles Sachen aus den 10 Geboten. Da braucht es keine großartige Extra-Auslegung für diese anderen 613 Gebote oder wie viele es gibt in den 5 Büchern Mose, die Pharisäer hatten. Das braucht es alles gar nicht. Paulus. Paulus prangert hier nicht die Sünde an sich an, sondern diese Doppelzüngigkeit, die dahinter steht. Er richtet sich hier an die Leute, die eigentlich von sich sagen, ja, ich bin ein Guter, ich bin einer von der guten Seite. Und sie tun es aber nicht, was sie sagen. Und ja, diese Selbstgerechtigkeit, wie er auch vorher schon geschrieben hat, die prangert er an. Und das ist nämlich die Sache, zu sagen, das ist richtig, es selber vielleicht sogar erkannt zu haben, aber es nicht zu tun, das ist heuchlerisch. Da ist man vor sich selbst nicht aufrichtig und vor allem vor Gott nicht. Und das geht überhaupt nicht. Lass uns noch mal kurz zu einer Stelle in Matthäus gehen. Matthäus 23. Da spricht Jesus über diese Situation. Matthäus 23, ab 1. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie mit dem kleinen Finger nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um vor den Menschen sich sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Jesus sagt hier, die Pharisäer wollen gern Lehrer sein. Die Pharisäer wollen gern vielleicht sogar das Richtige lehren. Obwohl Jesus es hier ein bisschen überspitzt und sagt, sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die anderen Schultern, also die Schultern der Menschen um sie herum. Tun es aber selbst nicht. Vielleicht lernen sie sogar das Richtige, aber es ist völlig die falsche Motivation hier. Und genau dagegen geht es auch in Römer 2. Es ist hier alles nur für das eigene Ego. Alles nur Selbstdarstellung, Selbstbeweihräucherung. Das ist völlig falsch. Und wir sollten hier gerade von der anderen Seite dran gehen. Wie in Vers 8 steht, wir sollen keine Ehrentitel annehmen. Uns nicht irgendwie, was weiß ich, wie nennen lassen. Ja, manchmal geht man sogar... Ja, Peter, du hast eine Abneigung dagegen, Pastor genannt zu werden, ne? Es ist ein Ehrentitel. Und Jesus sagt, wir sollen keine Ehrentitel tragen. Nicht vor uns hertragen mit großen Schildern vielleicht noch. Bei einer Demo so, 2x5 Meter breit. Ich bin der so und so. Ja, bei den römischen Feldherren war es gang und gäbe, dass man so in diesen Triumphzügen alles Mögliche vor sich hergeschickt hat. All die Sachen, die man erobert hat, hat man so ein bisschen dargestellt. Man hat von überall, was man erobert hat, so ein paar Leute mitgebracht und die hat man dann auf so Wagen drapiert, schön. Und dann hat man so gezeigt, indem man das alles vor sich hergeschickt hat, das alles habe ich geschafft. Dass man es selber eigentlich nicht geschafft hat, sondern die Soldaten, die viel mehr waren, ne, das war dann nicht so wichtig. Es war der Feldherr, der dann dadurch etwas geworden ist. Das ist ja eine Ehre, die wir nicht annehmen sollen. Wir sollen uns auch nicht groß machen lassen, auch nicht groß machen andere. Sondern, wie es in 11 und 12 heißt, wir sollen Diener sein. Und diese Diener hier, das sind keine Sklaven, sondern Diakonos ist das griechische Wort, das heißt freiwillige Diener. Diener, die das freiwillig machen. Und das sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und das ist auch ein Teil des jüdischen Volkes. Es geht hier auf die Juden, alles auf die Juden. Allerdings, man muss immer im Hinterkopf behalten, das geht ja nicht nur gegen die Juden. Das geht genauso gegen uns. Wie oft stellen wir uns an diese Stelle, einfach dadurch, dass wir auch heute noch vielleicht viel Wert auf Titel legen oder darauf irgendwie Ehre zu kriegen vor anderen Menschen. Es erzählte mir neulich einer, dass bei der Deutschen Bahn die Hausmeister nicht Hausmeister genannt werden, sondern Facility Manager. Das ist ein Beispiel dafür, einem Menschen einen Titel zu geben. Und auch wenn dieser Job total wichtig ist, es ist besser, ihn Hausmeister zu nennen, da weiß man, was gemeint ist. Aber es gibt jetzt bei der Deutschen Bahn Facility Manager. Und auch heute und hier, wie Paulus das auf die Römer anwendet, nicht auf die Römer, auf die Juden anwendet im Römerbrief, gibt es immer noch viel zu viel Gerede um Sachen und dann tut man es nicht. Es wird nicht danach gehandelt, auch teilweise im Leib Christi. Da müssen wir aufpassen. Und das ist nicht in Ordnung, sondern das ist Sünde. Da sagt Jesus von, das sollen wir bekennen und sein lassen. Und das geht nicht einfach so, sondern das geht nur durch Jesus. Nur durch das, was Jesus für uns getan hat. Und all das hier, was Paulus hier schreibt, das soll uns nicht dazu verführen, dass wir sagen könnten, wir sind gute Menschen, wenn wir das alles machen. Das ist es nämlich nicht, wie ich vorher gesagt habe. Es geht darum, dass wir die Gnade brauchen. Und das Ganze hier, diese ganzen Kapitel, auch noch in Kapitel 3 rein, es geht darum, zu zeigen, keiner ist gerecht. Der ganze Anfang von Römer, ich finde es teilweise ziemlich schwierig, da so durchzugehen. Denn es ist ein sehr langer Abschnitt und man kommt da nicht an einem Mittwochabend durch und auch nicht an 5 oder 10. Man braucht da wahrscheinlich eine ganze Weile zu. Aber irgendwann kommen wir dazu, dass wir die Gnade sehen im Römerbrief. Seid nicht entmutigt, wir kommen noch dazu. Und darum geht es hier, Paulus. Er möchte die Leute Schritt für Schritt an die Gnade heranführen und er macht das sehr geschickt. Er versucht, alle Leute mit reinzunehmen. Er richtet sich an die eine Gruppe, dann richtet er sich wieder an die andere Gruppe und nimmt alle mit und sagt am Ende, alle Gruppen, die er anspricht, alle sind zu kurz gekommen. Es kann sich keiner irgendwie einen Stern ins Heft kleben lassen, wie man es vielleicht früher gemacht hat, oder einen Stempel geben lassen, gut oder gerecht. Sowas gibt es nicht. Und das Schlimme dabei ist, auch wenn das damals vielleicht an die Juden gerichtet war und das heute an uns gerichtet ist, Vers 24, der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Das ist eine Konsequenz daraus, dass wir nicht das tun, was wir sagen, dass wir unsere Versprechungen nicht einhalten. Wenn man sich als Außenstehender über eine Gruppe informiert und dann guckt man, was sagen sie, okay, das und das, vielleicht liest man ein Parteiprogramm oder irgendwas, wenn man sich informieren will über eine bestimmte Partei und man sieht, die wollen das und das erreichen und dies und haben die und die Ziele. Und dann sieht man hinterher, was tatsächlich aber passiert durch diese Gruppe oder in dieser Gruppe. Und man sieht, es ist völlig was anderes. Wenn man jetzt im Beispiel bleiben will mit der Partei, es ist vielleicht so, dass ein schönes Parteiprogramm da ist, aber im Geheimen, im Hinterzimmer geht es nur darum, gute Posten zu haben und viel Geld zu verdienen. Dann wird man sich dieser Partei auf keinen Fall anschließen, wenn man das vorher schon sehen kann. Und bei den Juden damals war es so, die Leute haben gedacht, ja, nicht mal sein Volk hält sich an seine Gebote. Nicht mal Gottes auserwähltes Volk tut das, was Gott möchte. Warum sollten wir es also machen? Ist Gott anscheinend ja nicht so wichtig. Selbst sein eigenes Volk tut es nicht. Und genau das passiert auch manchmal bei uns. Aber damit es nicht passiert, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, die Gnade ist nötig. Die Gnade Gottes. Und dazu werden wir irgendwann noch kommen. Heute nicht. Heute machen wir ein bisschen früher Feierabend. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du so gerecht bist. Danken dir dafür, dass wir immer wieder sehen dürfen, wir werden auf keinen Fall ungerecht behandelt oder irgendwie übervorteilt. Jesus, du richtest gerecht und ja, wir sehen ganz klar, wir brauchen deine Gnade. Sonst werden wir gerichtet, nämlich. Jesus, wir kommen immer wieder zu dir und kommen auch heute Abend zu dir und wollen dir unser Herz bringen und wollen dich darum bitten, Herr, dass du es weich machst und aufmachst für dich. Dass alles, was heuchlerisch und falsch ist darin, all das, was wir sagen und nicht tun, dass du es rausnehmen kannst. Jesus, wir bitten dich darum, dass du diese Operation an unserem Herzen vollbringst, Jesus. Wir wollen dir zur Verfügung stehen dabei, wollen dich nicht behindern. Wir lieben, dass du ja, so klar redest und dann auch handelst. Du tust auf jeden Fall das, was du sagst. Und du hast uns deine Gnade verheißen, wenn wir nur an dich glauben. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen an deiner Gnade und an dir festhalten, Jesus. Du liebst uns und ja, wir sind oft so lau. Bitte führe du uns immer wieder zurück zu dir und zu der ersten Liebe zu dir. Danke dafür, dass du treu bist und dass du es tust. Amen.